Guten Morgen. Ich bete. Das haben wir gerade gesungen, Vater im Himmel, dass du gut bist, dass deine Treue uns nie im Stich lässt. Es gibt so vieles, was im Leben eines Menschen, was in unserem Leben geschehen ist und noch geschehen kann. So viele Fragen, so viele Anfragen. Lass uns daran festhalten, dass du der Treue, der Gute, der Heiland bist. Amen. Ja, die Sommerferien haben begonnen und das ist ja üblicherweise so, bestimmt kennt ihr das, wenn man in Gemeindebriefe reinschaut oder auch bei Predigten und so, da gibt es immer die Appelle, nicht? Carpe diem, dass man den Tag nutzt, die Ferien nutzt, ein bisschen runterkommt, nicht wahr? Und Zeit für Gott nimmt und sowas, ne? Kennt ihr doch alle. Ja, ich weiß, dass wie das immer ist, wenn man im Gemeindebrief schreiben muss und der Gemeindebriefredakteur sagt doch mal was zu den Ferien. Da habe ich wahrscheinlich schon 10 oder 20 Artikel dazu geschrieben. Das mache ich heute nicht. Ich habe so eine Erinnerung, das war so ein besonderes Highlight. Da habe ich mich mit jemandem aus der Gemeinde unterhalten, ist schon länger her. Und da haben wir uns auch über die schönste Zeit des Jahres ausgetauscht. Und dass man da viele Möglichkeiten hat und auch zur Ruhe kommt und so. Da mal so richtig Bibel lesen kann zum Beispiel. Nicht? So in Gemeinden spricht man dann auch über solche Dinge. Und dann sagt mir die Gesprächspartnerin, ach weißt du was, da meine Bibel nehme ich nicht mit in Urlaub. Da habe ich frei. Habe ich gedacht, ja, ist auch eine Einstellung. Da mache ich mal Pause. Und ich habe dann auch auf alles Weitere verzichtet, habe einen segensreichen Urlaub gewünscht. Und ich werde auch heute keine Appelle loswerden, sondern ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte zu diesem Thema, hat Gott Zeit? Eine Geschichte zum Nachdenken. Es geht darum, dass Pausen durchaus ein Vorteil sind. Und wer unsere Chagall-Ausstellung miterlebt hat, wird sich an dieses Bild erinnern. Es ist die Begegnung von Abraham und Sarah mit Gott, der in Gestalt von drei Engeln kam und dann den Sohn, den Verheißenen, ankündigt. Das habe ich mal als Grundlage für meine Geschichte genommen, dieses Bild. Und die erste Frage lautet, hat Gott Zeit? Ja klar hat Gott Zeit, er hat sie ja schließlich gemacht. Er schöpft aus der Fülle, er hat genug davon. Die Menschen haben meistens zu wenig Zeit. Und das liegt wohl kaum an dem, der die Zeit gemacht hat. Wenn wir darüber nachdenken, es geht ja für uns, die wir mit ihm unterwegs sind, in die Unendlichkeit bei Gott. Zeitlos in seiner Nähe. Also Gott muss da wohl wirklich genug von haben, von dieser Zeit. Ein Mensch, der Zeit hatte, war allerdings Abraham, dieser Beduinenfürst. Über den möchte ich jetzt etwas erzählen. Wir treffen ihn nämlich gleich am Anfang unserer Geschichte bei seiner Siesta an. Es war um die Mittagszeit, da nimmt man sich dann auch die Ruhe und es ist ja so heiß, man kann nicht viel machen. Da heißt es im Kapitel 18 des ersten Buches Mose, gleich im ersten Vers. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, so fing die Geschichte an, eines Tages. Da sitzt also der Abraham, es ist knallheiß, das wird wahrscheinlich noch von dem getoppt, was Sie nachher erwarten dürfen, wenn Sie hier aus diesem wunderbar kühlen Raum kommen. Da sitzt also der Abraham im Schatten seines Beduinenzeltes und lässt die Zeit verstreichen. Interessant ist, dass es ausgerechnet in dieser Pause, in dieser Phase, in der eigentlich nichts läuft, zu einer Gottesbegegnung kommt. Und das ist sicher kein Zufall. Und im Umkehrschluss möchte ich doch mal anregen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht Zufall ist, dass bei denen, die ständig mit ihrem Kopf und mit ihren Händen irgendwas tun, dass es da zu keiner Gottesbegegnung kommt. Dass wenn wir, so wie Anke Kassner vorhin gesagt hat, in unserem normalen Lebensalltag, und sage mir keiner, wenn man Rentner ist, hat man viel Zeit, dass es da eben auch nicht automatisch zu einer solchen Gottesbegegnung kommt. Es könnte sein, dass Gott für Begegnung mit uns Menschen diese Zeit, diese Leere braucht, die in unserem Leben notwendig ist, um mal was zu hören, was festzustellen. Er braucht unser Nichtstun. Ich denke mal nicht, dass Abraham sich gerade in seiner Siesta auf eine Gottesbegegnung vorbereitet hat. Der war ganz überrascht. Aber die Mittagshitze, die bremst ihn aus, wie jeden, der in südlichen Gefilden im Orient unterwegs ist. Da kann man nicht viel machen. Und so hing er da vor seinem Zelt ein bisschen ab, würde man wohl modern sagen. Auch da nochmal einen Augenblick innehalten. diese Hitze hat den Abraham ausgebremst. Die Leute sind sehr früh aufgestanden, noch vor Tag und Tau, haben wirklich wichtige Dinge getan und gegen Abend geht's dann wieder los. Aber in der Mittagshitze, da kannst du nichts machen. Wie empfindet ihr in eurem Leben Zeiten, in denen ihr nichts machen könnt, aus welchem Grund auch immer? Also zum Beispiel, es gibt ja die Urlaubsphase, nicht? Da ist man ja froh, dass man mal nichts machen muss und dann am Strand in seinem mit einem Handtuch vorbereiteten Sessel liegt, nicht? Ha? Für uns Deutsche zumindest scheint das so Standard zu sein. Das ist was Tolles. Aber es gibt ja auch die anderen Zeiten, da wirst du krank, da bestehst du eine Prüfung nicht, da kriegst du eine Extrarunde Zeit. Also das kann einen ganz schön ausbremsen, das Leben. Wie empfinden wir, wenn uns plötzlich irgendwo Zeit geschenkt ist? Ist das etwas Schwieriges? Etwas, was uns ausbremst? Muss man das, wenn es wirklich schwierig ist, nur negativ sehen? Jedenfalls dieser Abraham also eines Tages um Mittagszeit, er sitzt am Eingang seines Zeltes und dann geht der Text weiter, der sieht plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Und da können wir auch drüber nachdenken, das ist so ein Vorteil, wenn man mal innehält. Wenn wir zur Ruhe kommen, dann ist der Blick nicht gebunden, er ist freier. Da kann man mal die Augen von dem wegtun, was einen die ganze Zeit so in Beschlag nimmt. Kann man rumschauen, stellt fest, da gibt es ja noch ganz viel anderes. Und wenn Abraham das nicht gekonnt hätte, da sitzen und schauen, vielleicht hätte die drei Männer gar nicht gesehen, die da in einiger Entfernung vorbeigehen und dann stehen geblieben sind. Und das bringt mich dann zum nächsten Gedanken, dass Gott uns jederzeit begegnen kann, ob wir damit rechnen oder nicht. Als nämlich Abraham diese Leute sieht, läuft er ihnen entgegen, da heißt es von der Tür seines Zeltes, neigt sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Ist jetzt vielleicht für uns nicht die typische Ausdrucksweise, lassen wir es gerne mal so stehen. Wir stellen plötzlich fest, Abraham wird flott. Er verlässt seinen Ruhesitz vor dem Eingang, vor der Tür seines Zeltes, eilt dahin, geht auf die Leute zu und spricht sie an. Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, Herr, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Er will jetzt auf keinen Fall, dass diese Leute weitergehen und diese Chance einer wichtigen Begegnung ihm entgeht. Und interessant ist nämlich, offenbar hat Abraham sofort gecheckt, mit wem er es da zu tun hat. Dieses Wort, das er für Herr gebraucht, Adonai im Hebräischen, da steht nicht Adoni, was man auch annehmen könnte. Und das ist im Hebräischen nur ein kleines Strichlein, ein Unterschied. Aber es zeigt, Abraham hat begriffen, es ist nicht nur irgendein Herr oder drei Herren, sondern es ist der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat. Dafür steht dieses Adonai. Abraham hat sofort gemerkt, da ist jetzt etwas, was mich aus meinem normalen Alltag ganz herausnimmt. Und jetzt könnte man natürlich fragen, welcher von den dreien, die da kommen, die von Abraham mit Herr, der Heerscharen, angesprochen wird, wer ist denn jetzt Gott? Wir haben gerade eben vom Gottesdienst gebetet und jemand von uns hat Gott als den dreieinen Gott angebetet, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Andere sagen, Jesus, ich bete zu dir. Wiederum anderen beten und sagen, Heiliger Geist. Vielen ist die Anrede Vater vertraut. Wer ist denn jetzt wer? Hat jemand eine Idee? Völlig egal, ist auch völlig unwichtig, weil dem Abraham ist das auch nicht klar. Abraham begegnet dieser eine Gott in der Mehrzahl unterschiedlicher Gestalten. Und woher weiß denn Abraham, dass es überhaupt mit Gott zu tun hat? Da gibt es auch keine Antwort drauf. Und weil wir auch keine Antwort drauf wissen, brauchen wir gar nicht lange nachforschen, aber ich würde eine Empfehlung entsprechen. Und zwar gehen wir doch bei allen unseren Begegnungen zunächst einmal davon aus, dass uns im anderen auch Gott begegnen könnte. Kein so neuer Gedanke, oder? Nehmt mal so einen Gedanken mit, wie wir anderen Menschen im ganz normalen Alltag begegnen. Wenn wir zum Beispiel gestresst an der Kasse stehen, ja, und sich wieder mal einer vorgedrängelt hat und du auf die Uhr guckst und der Nächste seinen Geldbeutel nicht findet, dann kriegst du schon so einen Hals. Und wie guckst du die Leute an? Und die Kassiererin oder der Kassierer, der schon was weiß ich wie viele Stunden da sitzt, ist ja nur ein Beispiel, der hat das schon den ganzen Tag erlebt. Und dann ist diese Person vielleicht auch sehr freundlich und gelassen, vielleicht aber auch nicht, das kennen wir alle. So, und wenn wir jetzt diesen Gedanken von eben, Abraham wusste nicht, wer von den dreien ist jetzt wer, von der Dreieinheit, oder überhaupt, wie ist das mit diesem Gott? Wer ist der jetzt so ganz genau? Er war einfach offen, er merkte, ich stehe hier Gott gegenüber. Einer Begegnung, lass uns doch mal einen Schritt zurücktreten, nehmen wir auch mal dafür uns innerlich eine Siesta und sagen, Gott ist in der Mitte, alles um ihn schweige, ehrfurchtsvoll sich vor ihm neige. Die Frage ist, so einen ganz kleinen Moment nur, damit zu rechnen, dass Gott mir in einer Pause begegnet. Ich nehme die mir und nehme wahr, diese Kassiererin oder dieser Mensch vor mir ist ein von Gott geliebter Mensch. Ob er zu ihm gehört oder nicht, ein von Gott geliebter Mensch. Vielleicht kann aus dieser Begegnung etwas entstehen, wo wir hinterher sagen, am Abend, wenn wir kurz vorm Einschlafen noch 2 Minuten beten, sagen, heute bin ich beim Lidl Gott begegnet. In dem Typ, der sich vor mir gedrängelt hat. Könnte ja sein. Eine Anregung, ganz praktisch. Abraham begegnet in diesen Menschen, die ihm gegenüber sind. Es waren ja dann Engel. Begegnet er Gott. Und jetzt erleben wir die Schilderung orientalischer Gastfreundschaft. Er sagt zu diesen drei Gestalten, ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Wörtlich heißt es hier, damit ihr euer Herz labt. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagen sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell 3 Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Also für Abraham ist jetzt erstmal Schluss mit Siesta. Mittagspause ist beendet. Der ist schwer aktiv, rennt hin und her. Bis hierher ist in der gesamten Geschichte 2-mal vom Laufen und 3-mal vom Eilen die Rede. Immer bezogen auf den Abraham. Bis er alles aufgetischt hat, bis er endlich zum Sitzen bei den Gästen oder zum Stehen kommt. Und was macht Gott in seiner Dreiergruppe da? Er sitzt als Gruppe unterm Baum im Schatten und er hat Zeit. Er hat Zeit für das Waschen der Füße, haben wir ja vorhin gehört. Er hat Zeit, während das Brot gebacken wird. Er hat Zeit, bis das Kälbchen gefangen und zubereitet wird, bis der Braten fertig ist. Jetzt könnte man fragen, hat er den Hunger so viel Zeit wieder verstreicht? Offensichtlich auch nicht. So geduldig, wie er da als Gruppe unter dem Baum sitzt. Und Abraham weiß das wohl auch. Es geht nicht darum, dass die wirklich was zu essen bekommen, sondern dass diese Gastfreundschaft und diese Begegnung das entscheidend Wertvolle ist. Als Ziel seiner Gastfreundschaft, ich habe es eben angedeutet, im Text steht, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Wörtlich übersetzt heißt es hier, damit ihr euer Herz labt. Das ist ja egal, ob die jetzt Fleisch oder Fladenbrot oder Eis oder Spaghetti oder irgendwas essen. Es geht nicht ums Essen. Es geht jetzt darum, sagt Abraham, damit ihr euer Herz labt. Herz als Inbegriff im Hebräischen für den Sitz menschlichen Lebens. Eine Begegnung zwischen Menschen und Gott hat etwas damit zu tun, dass es unser Innerstes, unser Zentralnerv berührt. Es soll für Gott, aber es soll auch für diese Menschen eine Wohltat, eine Herzenssache sein. Es gibt ja Menschen, die haben eine so Vorstellung von einem Gott, der immer nur fordert, immer mehr fordert. Du musst dies, du darfst das nicht und das ist auch noch wichtig. Und wenn jenes nicht, dann so ein Nimmersatter, ein verschlingender Gott. In dieser Geschichte ist kein Bild, kein Wort davon. Der Abraham, der lebt nicht in der Angst, dem großen Verlangen seines Gottes nicht zu genügen. Reiche ich aus? Habe ich alles, was ich fürs Leben brauche? Sondern er will Gottes Herz laben. Er will Gott eine Freude machen. Ihr kennt das ja auch, unsere Gottesdienste sollen für den Herrn ein Wohlgeruch sein. Habt ihr schon mal gehört, nicht wahr, diesen Ausdruck aus dem Alten Testament? Das heißt, Ein ganz wesentliches Ziel eines solchen Gottesdienstes heute Morgen ist, dass Gott Freude hat, dass ihr heute Morgen hier seid. Es geht darum, das Innerste zu berühren. Und es ist die Leidenschaft für Gottes Herz, die Abraham von der Ruhe in die Eile bringt. Und da merken wir auch, wenn Gott uns in Bewegung setzt, da kann es ziemlich losgehen. Aber es ist eine völlig andere Sache, als wenn ich gehetzt durch den Alltag laufe. Haben wir den Unterschied? Es wird immer so sein, auch heute nach diesem Gottesdienst, dass die meisten von uns zu viel zu tun haben in ihrem Alltag. Und die meisten von uns, die hetzen, die haben Deadlines, die haben Termine, da gibt es Ladenschluss, da gibt es sonst irgendwas, das letzte Sonderangebot, keine Ahnung, was da noch ist. Die Kinder müssen bis dann und dann aus dem Kindergottesdienst abgeholt werden oder vom Kindergarten oder ich weiß nicht. Wir hetzen durchs Leben. Gott sagt, Eile ist kein Problem. Wenn ich dir einen Auftrag gebe, wenn dein Herz erfreut ist, wenn dein Herz gefüllt ist, dann kannst du mit einem Affenzahn unterwegs sein in diesem Leben und hast trotzdem immer wieder Ruhezeiten. Da kannst du voller Energie und Freude und Spannung Dinge gestalten, einem Auftrag, den ich dir gebe, nachkommen. Und du wirst nicht darunter leiden, dass du keine Zeit mehr hast, keine Kraft mehr. Das ist ein wesentlicher Unterschied und Abraham bemerkt das hier an dieser Stelle. Von außen betrachtet ist Eile Eile. Aber wessen Herz bei Gott zur Ruhe gekommen ist, da kann das ganz anders aussehen, wenn dann tatsächlich die Dinge losgehen in unserem Leben an Veränderung, an Entwicklung. Jetzt geht es weiter. Dieser Gott in 3 sagt jetzt, wo ist Sarah, deine Frau? Im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, in genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Für Sarah sind jetzt beide Vorstellungen völlig lächerlich. Erstens, auf ihre alten Tage, wie es hier so schön heißt, an Liebeslust zu denken. Und zweitens, dass dann noch eine Schwangerschaft daraus entstehen könnte. Aber in beiden Punkten wohlgemerkt, in beiden Punkten wird sich etwas ändern. Denn ein paar Kapitel weiter wird sie dann ihren Sohn im Arm halten. Und dann wird sie lachen, wieder lachen, und zwar dieses Mal aus Freude. Und der Sohn, dem gibt sie den Namen Yisrak, das heißt, er lacht. Auch ganz beziehungsreich. Soweit diese Geschichte. Und ich möchte abschließend Fragen an uns alle dazu stellen oder Anregungen geben. Was geht uns das denn nämlich an? Die Frage an euch, hast du Zeit? Gott hat sie. Betrachten wir doch diese Geschichte mal als eine Möglichkeit, dass Gott unser Herz labt. Dass er kein Interesse daran hat, dass wir hektisch durch den Alltag stolpern. Dass wir am Ende einer Woche sagen müssen, was habe ich eigentlich in dieser Woche gemacht? Welche Rolle hat meine Beziehung zu Jesus darin gespielt? Und so weiter. Die Auszeit vom gewöhnlichen Alltag, also Urlaub, Ferien, ist schon eine Chance zur Begegnung. Und man kann seine Bibel durchaus mitnehmen in Urlaub. Vielleicht sogar, dass man mal tatsächlich drin liest, weil man ja sonst nicht dazu kommt. Man kann sie aber auch zu Hause lassen und andere Formen der Gottesbegegnung suchen. Gott hat Zeit. Nimmst du sie dir? Und es ist doch genial, wenn wir das mal überlegen. Jede Woche ist so getaktet, dass sie einen Tag hat, an dem wir zur Ruhe kommen können. Wir können jeden Tag eine Zeit irgendwie einbauen, an dem wir einen Moment zur Ruhe kommen können. Die Möglichkeiten sind gegeben. Deswegen ein erster Gedanke. Unsere Seele braucht die absichtslose Ruhe, das Innehalten. Wir dürfen mit unserem Blick nicht nur auf unsere Alltagsangelegenheiten fixiert sein. Insofern ist so ein Sonntag super. Die Frage ist nur, wie gestalten wir den? Es ist Heinerfest. Wir können also direkt nach dem Gottesdienst sofort zum Heinerfest gehen. Müssen wir aber nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Sonntag zu gestalten, zur Ruhe zu kommen. Kann doch jeder für sich eine Möglichkeit finden. Wir brauchen diese Ruhe, wo wir unsere Augen aufheben, einen Schritt zurücktreten und mal wirklich bereit sind, Gott zu begegnen. Sonst geht er womöglich unbemerkt vorüber. Ein zweites. Es kann wirklich sein, dass Gottes Begegnung in der Abgeschiedenheit, in der Ruhe geschieht. Oder eben wie auch hier in der Begegnung mit anderen Menschen. Da gibt es keine Vorschriften, sondern nur unser Bewusstsein, habe ich die Zeit, Gott zu begegnen oder dass er mir begegnen kann. Das kann er auch in anderen Leuten, denen ich begegne. Und oftmals ist es ja gerade dann, wenn es besonders eng oder interessant wird, dass etwas Interessantes passiert. Das Neue Testament spitzt das ja zu. Gott begegnet uns im Angesicht des Menschen Jesus Christus. Ein drittes. Wenn wir in Erwartung Gottes Pausen machen, also ganz kurz nur mal an der Kasse zum Beispiel, für 2 Sekunden uns inne werden, Gott ist ja schon längst da. Ich schaue mal mit seinen Augen diese ganze Situation an. Oder ich nehme mir ein komplettes Wochenende im Kloster. Oder ich mache einfach Urlaub. Völlig egal, wenn wir zur Ruhe kommen, erwarten wir, dass Gott sich zeigen möchte. Eilen wir vor Gott, damit sein Herz gelabt wird. Lassen wir das los, was uns wirklich wichtig ist. Setzen wir es Gott vor und dann können wir empfangen. Da müssen wir es nochmal extra eine Runde drehen. Das nur mal als Anregung. Wer alles festhält, was er gewinnen will, wird es verlieren. Aber wenn wir unsere Hände öffnen und mal bereit sind, wird Gott uns das Herz und die Hände füllen. Und das Letzte, hier ging es ja um das Thema Empfängnis bei der Sarah. Und auch wir können in der Begegnung mit Gott etwas empfangen, etwas Lebendiges bekommen. Auch wenn unsere Hoffnung vielleicht schon längst einer vielleicht dumpfen Erwartungshaltung gewichen ist, einer Resignation. Es hat sich ja so lange nichts bewegt, es wird auch lange nichts weiter passieren. Hier in dieser Geschichte war es anders. Wer weiß, vielleicht verwandelt Gott so eine Verbitterung in dir, eine Hoffnungslosigkeit, einen Unglauben bald in Freude, in Hoffnung, in Lebenslust. Könnte ja sein. Und übrigens nochmal zum Abschluss herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch jetzt gerade knapp 20 Minuten Zeit genommen für Gott. Er sei bei euch, segne euch. Amen.